Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Billions, der Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Sehr schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Mein Name ist Philipp Habdank. Ich bin Host hier im Podcast gemeinsam mit meiner Kollegin Nadine Klees.
Genau, bei Beyond Billions nehmen wir euch mit in die Welt der Investoren, Gründer, Fondsmanager und Dealmaker und werfen gemeinsam mit euch einen Blick auf die aktuellen Trends der Branche. Und wie der Name schon sagt, suchen wir für euch auch die Geschichten hinter den Milliarden.
Bevor wir gleich loslegen, nochmal was kurz in eigener Sache. Final Call, Leute. Nächste Woche ist es soweit. Dann startet am Montag, den 20. Oktober, unsere erste Private Markets Week. 3 Tage, vollgepackt mit hochkarätigen Gästen und natürlich vielen spannenden Diskussionen. Alles rund um die Themen Real Assets, Private Credit, Private Equity und Venture Capital. Also alles, was ihr hier im Podcast von uns jede Woche hört. Mit dabei in Kronberg sind unter anderem auch ThyssenKrupp-CEO Miguel Angel López Borrego, der ehemalige CFO der Deutschen Bahn, Alexander Doll, aber auch Verena Kempe und Anja Mikus vom Kenfo, auch ein bisschen off-topic, so jemand wie ein Ironman-Gewinner Sebastian Kiele, Helaba-Vorstand Christian Schmid und. Ganze Menge dabei an, was wir da aufgeleint haben.
Wow, der Ironman-Gewinner, also ja, starkes Line-up auf jeden Fall. Genau, und für unsere treuen Podcast-Hörer haben wir sogar noch einen Code für die Veranstaltung. Damit bekommt ihr 20% auf die Tickets. Dafür müsst ihr bei der Bestellung einfach den Gutscheincode PMW20 eingeben. Alles groß und zusammengeschrieben. PMW steht klar für Private Markets Week 20. Wir packen euch hier noch einen Link in die Shownotes und wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Letzte Chance!
So sieht's aus. Und apropos letzte Chance, damit sind wir beim heutigen Thema. Wir sprechen über einen, ja, ich glaube, man kann auch sagen, neuen Restrukturierungsansatz, der vor allem in der Beraterszene gerade die Runde macht. Nadine, hast du schon mal was von RAS oder RAS gehört?
RAS, also nicht Rasen, sondern RAS. Nicht wirklich. Es klingt aber auf jeden Fall nicht ganz so fies wie dein letztes Restrukturierungsthema, das du hier mal im Podcast dabei hattest. Was war das nochmal? Gewalt, Creditor und Creditor Violence, das war ja schon brutal.
Stimmt, Creditor und Creditor Violence. Wenn sich Gläubiger gegenseitig die Augen ausstechen. Sehr, sehr spannende Folge mit Robus Capital. Die kann ich an der Stelle nochmal empfehlen. Hört da gerne nochmal rein, wer die noch nicht kennt. Nee, aber bei RAS oder RAS, da geht's deutlich gesitteter zu. RAS steht nämlich für Restructuring as a Service. Klingelt da vielleicht etwas bei dir?
As a Service, das ja suggeriert bei mir so ein wenig Software oder erinnert mich an Software as a Service. Aber das hat erstens nichts mit Restrukturierung zu tun und ist ein Vertriebsmodell. Und zweitens, wer will bitte freiwillig Restrukturierung im Abo?
Ja, da bist du jetzt nah dran. Aber du hast natürlich recht, niemand will bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag irgendwie eine Firma restrukturieren. Aber es gibt halt immer häufiger Situationen, wo ein Unternehmen oder ein Konzern eine Geschäftssparte hat, die einfach nicht läuft, also die strukturell nicht läuft oder schlimmer noch, die ständig Geld verbrennt.
Ja, okay, verstehe ich. Aber da gibt es doch schon Lösungen. Man kann Restrukturierungsberater mandatieren, die Sparte an Turnaround-Investoren verkaufen. Was ist jetzt das Besondere an dem neuen Ansatz, RAS?
Also bei dem RAS-Modell, da verkauft ein Unternehmen seine restrukturierungsbedürftige Sparte halt eben nicht an so einen spezialisierten Private-Equity-Turnaround-Investor, der damit Geld verdienen will, sondern er verkauft die Firma an einen Dienstleister. Das ist in der Regel irgendein Restrukturierungsberater oder es sind auch gerne mal Anwälte, die aber halt im Sinne des Verkäufers arbeiten. Heißt, die bekommen eine fixe Gebühr für ihre Restrukturierungsdienstleistung von dem abgebenden Unternehmen, übernehmen aber tatsächlich die Firma, also kaufen die für 1 Euro und kriegen dann on top noch eine finanzielle Mitgift, damit die Geschäftssparte auch für eine gewisse Zeit durchfinanziert ist.
Ah ja, also das heißt, die RAS-Anbieter verdienen ihr Geld mit der Restrukturierungsarbeit an sich und nicht mit dem anschließenden Verkauf der Firma.
Ja, so würde ich sagen, kann man das sagen. Ich denke, das ist der entscheidende Unterschied jetzt zu den Turnaround-Private-Equity-Investoren, die solche Sparten ja nur dann kaufen, wenn sie vor allem glauben oder fest davon überzeugt sind, dass sie nach der Restrukturierung von dieser Firma die dann auch zu einem ordentlichen, richtig guten Kaufpreis dann auch wieder verkaufen können und damit ihren Schnitt machen. Und das ist halt beim RaaS-Modell ein bisschen anders. Da kriegt der Restrukturierer einfach sein Geld für die Dienstleistung. Völlig egal, ob das Ding jetzt am Ende ein goldener Exit ist oder nicht. Und beim RaaS-Modell hat das abgebende Unternehmen, wenn es will, halt auch noch deutlich mehr Einflussmöglichkeiten, was nach dem Verkauf mit dieser Firma während der Restrukturierung passiert. Wenn es an Private Equity Investor rausgeht, ist das in der Regel weg und dann lässt der sich auch ungern noch von irgendjemandem reinreden.
Okay, verstehe. Ich versuche das für mich nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Also entweder man verkauft und ist den Verlustbringer einfach los. Also tschüss und ich habe nichts mehr damit zu tun. Dann liegt das weitere Schicksal dieser Sparte in den Händen der Private Equity Investoren. Oder es ist mir als Unternehmen aus irgendeinem Grund wichtig, dass ich da doch noch Einfluss drauf habe, wie es mit der Sparte weitergeht, vielleicht auch mit den Mitarbeitern. Und ja, obwohl ich die loswerden will und die eigentlich nur ein Klotz am Bein ist, aber ich will noch diesen Einfluss haben. Ich frage mich an der Stelle so ein bisschen, warum? Ich kann doch einfach froh sein, dass ich sie los bin.
Ja, theoretisch ja. Das Thema wird auch gleich im Interview noch genauer thematisiert. Es geht aber da vielleicht auch ein bisschen um das Thema Image, vielleicht auch um das Thema Verantwortung. Das heißt, wenn ich als Konzern so eine Sparte an so einen Turnaround-Investor rausgebe, weiß ich halt nicht, was der danach damit tut. Wie hart greift der durch? Was für unangenehme Entscheidungen trifft der? Zieht der unter Umständen irgendwie Geld aus der Firma raus und sie geht am Ende doch pleite? Dann gibt's negative Presse. Das fällt eventuell auf dich als Konzern zurück. Da hättest du theoretisch bei dem RaaS-Modell halt mehr Einflussnahme, weil du während der Restrukturierung da ein bisschen genauer mitreden kannst, was der Restrukturierer denn tut.
Klingt nachvollziehbar und klingt auch total gut. Jetzt überlege ich nur ganz kurz, dann ist doch, also wenn es für mich als Unternehmen finanziell keinen Unterschied macht, welche Möglichkeit ich wähle, dann wäre gefühlt das RaaS-Modell ja doch immer das Bessere irgendwie. Ich habe mehr Mitspracherecht und die Möglichkeit sogar, wenn ich das richtig verstanden habe, die Sparte irgendwann sogar zurückzubekommen. Also wo ist dann der Vorteil, das andere Modell vielleicht zu wählen als Unternehmen?
Genau das würden die ganzen RaaS-Berater mit Sicherheit auch sagen, die da draußen gerade überall rumlaufen. Ja, also ich sag mal so, vielleicht kann es sinnvoll sein, an so einen Turnaround-Investor zu verkaufen, weil man mit dem ja auch noch reden kann. Je nachdem, wie da die Exit-Möglichkeit am Ende strukturiert ist, kann man ja vielleicht auch noch reinverhandeln, dass wenn der die Firma weiterverkauft, am Ende nach der Restrukturierung, dass man da einen Teil davon abbekommt. Kann man ja verhandeln. Und da wiederum ist es dann von Vorteil, wenn das Ding so einem Private Equity Investor gehört, weil der wird ja alles dafür tun, um eben den Verkaufspreis am Ende zu maximieren. Das heißt, finanziell kriege ich dann davon vielleicht ein bisschen mehr ab. Wohingegen der RaaS-Restrukturierer, der wird ja bezahlt so oder so. Kommt vielleicht immer so ein bisschen drauf an, was man denn als abgebende Firma für ein Endziel hat mit der Restrukturierung. Will ich sie wieder zurück? Will ich irgendwie dann noch ein bisschen Geld mitverdienen? Kommt, glaube ich, situationsbedingt an. Gibt bestimmt für beides eine Daseinsberechtigung irgendwie.
Okay, verstehe. Ja, macht Sinn. Und wer sind jetzt so Anbieter von Restructuring as a Service am deutschen Markt? Kannst du da was ein paar Namen nennen?
Da gibt es inzwischen durchaus einige. Also einer der präsentesten Anbieter auf diesem ganzen Feld, das war lange das Münchner Beratungshaus One Square Advisors. Deren Marktposition ist allerdings im Zuge der Ermittlungen gegen die Geschäftsführer implodiert. Da ging es um Betrugsvorwürfe rund um Sympatex und so weiter. Fiese Geschichte. OneSquare nannte das Modell damals Rescue Investment Vehicle Alternative, kurz RIVA, mit dem die da im Markt rumgelaufen sind. Und halt einige von den ehemaligen Beratern von da, die sind jetzt irgendwo anders untergekommen, haben bei Wettbewerbern angeheuert, um halt eben da auch so ein RaaS-Modell aufzubauen.
Mhm, wer genau?
Das ist zum Beispiel der Alexander Dietl, der ist zu Falkensteg gewechselt, also ein bekannter Restrukturierungsberater.
Das sagt mir was.
Sehr gut. Und da gibt es eben halt noch andere neben Falkensteg, die dieses Geschäft gerade aufbauen. Zum Beispiel SGP Schneider-Geiwitz, die haben den Dirk Palke von Rothschild geholt, um dieses Business aufzubauen. Ein anderer bekannter Name in dem Markt ist noch Florian Dausend von Cornelius Treuhand. Die bieten das auch an. Dahinter steht, glaube ich, die Kanzlei Wellensieg. Also es sind immer auch sehr oft auch Verbindungen zu Insolvenzverwaltern und Restrukturierungsanwälten. Dann gibt es da noch Atlantic Advisors. Auch die Berater von Anders sind da unterwegs. Gibt es bestimmt auch noch ein paar mehr. Und natürlich unser heutiger Interviewgast.
Aha, hier ist die Überleitung. Mit wem hast du denn gesprochen heute?
Ich habe mit dem Tobias Moser gesprochen. Der kommt aus der Anwaltecke, ist Partner bei der Kanzlei DMR Legal, hat aber auch MR Corporate Solutions gegründet. Und über dieses Vehikel bietet er dann eben auch so Restructuring as a Service an. Heißt, kauft dann für 1 Euro die Firma, restrukturiert sie, wie wir es gerade besprochen haben. Und mit Tobias habe ich über RAS gesprochen, wie genau das denn funktioniert, wann das sinnvoll ist und wann nicht, wie sich das im Detail von traditionellen Restrukturierungsansätzen unterscheidet. Ja, und wir diskutieren natürlich auch, ob das vielleicht auch irgendwie ein Anwendungsfall für Private Equity Investoren sein könnte. Haben ja auch diese Tage einige durchaus Stress im Portfolio. Und vielleicht könnte man ja da elegant den Stress loswerden. Also darüber haben wir auch diskutiert. Ganz, ganz viel drin. Deswegen würde ich auch sagen, geht's jetzt direkt los. Viel Spaß mit dem Interview mit Tobias Moser. Let's go! Ja, bei mir zu Gast ist heute Tobias Moser. Tobias ist eigentlich Anwalt bei der Kanzlei DMR Legal, treibt sich in der Funktion sehr viel in der deutschen Restrukturierungsszene rum. Erstmal schön, dass du da bist und den Weg zu mir ins Studio gefunden hast, in die Podcast-Szene.
Hallo Philipp.
Dein neuestes Projekt nennt sich irgendwie Restructuring oder Shareholding as a Service. Also der Begriff ist irgendwie angelehnt an Software as a Service. Bereitstellungsmodell von Software, bei dem man ja irgendeine Form von Anwendung übers Internet von einem Anbieter bezieht. Der hostet das, der kümmert sich um alles, der verwaltet, in der Regel Cloud-basiert und der Nutzer zahlt dann für diese Nutzung halt eben eine Servicegebühr, monatlich, Abo-Modell. Und du überträgst es jetzt auf die Restrukturierung. Restrum-Abo, will man das denn?
Ja.
Ich will doch keine Restrukturierung im Abo, die nie endet.
Ich glaube, nicht auf das Abo-Modell bezieht sich das also Service so konkret, sondern eher auf das, dass sie an andere die Arbeit abnimmt und du zahlst dafür. Die Alternative ist ja der Kauf der Software. Und in dem Sinne würde ich es auch verstehen. Also tatsächlich das Restructuring as a Service oder kurz RAAS, RAS, wie wir es abkürzen.
Shareholding as a Service hört man da auch manchmal.
Ja. Genau, es hat verschiedene Begrifflichkeiten im Markt, je nachdem, wer es verwendet und wie es auslegt. Alternativen sind Shareholding as a Service oder Sanierungsgesellschafter, Restrukturierungsgesellschafter. Manchmal hört man auch Gesellschafter Treuhand, was nicht ganz richtig ist, weil eine Treuhand eigentlich was anderes ist. Das sind alles Modelle, die dazu dienen, dass man seinem Kunden, deswegen der Service, man ist ein Dienstleister, seinem Kunden hilft, sogenannte distressed, also nicht performante Assets abzunehmen im Sinne eines Kaufs. Das bedeutet, klassischer Anwendungsfall zum Beispiel in einer Konzernstruktur hat man einzelne Betriebsteile oder einzelne Töchterunternehmen, die den Gesamtkonzern, also den Gesamtkonzern belasten, zum Beispiel dadurch, dass sie hohen Burnrate haben, also sprich Geld verbrennen, das Cash stark belasten oder schwierige Assets haben oder einfach nur sehr restrukturierungsbedürftig sind und man kann oder will das nicht machen oder man entscheidet sich aus strategischen Gründen, bestimmte Geschäftsbereiche aufzugeben, dann bietet dieses Modell eine Alternative zu den vorhandenen Sanierungsmöglichkeiten, also vor allem solvente Liquidation, Insolvenz und Verkauf an einen Turnaround-Investor. Das sind so die klassischen Modelle, wie man Teile oder Unternehmen loswert, die man nicht will. Und das Restructuring as a Service ist ein bisschen anders. Manche nennen es Shareholding as a Service. Warum? Weil das Eigentum am Equity quasi als Dienstleistung gehalten wird. Wir nennen es Restructuring as a Service, weil wir nicht dieses Halten des Equity im Schwerpunkt sehen, sondern eher die Restrukturierung, die damit einhergeht. Und zwar in doppelter Hinsicht. Einerseits wird der Verkäufer restrukturiert, weil er eben seine Bilanz aufräumt, weil er Unternehmensteile loswerden kann, die ihn belasten, im Cash oder bilanziell. Gleichzeitig restrukturieren wir natürlich auch das sogenannte Target, also den Teil, der übernommen wird. Da kommt jemand rein, der Restrukturierungserfahrung hat, der sich eben zur Aufgabe gemacht hat, das wieder zu drehen, wenn er kann, und nicht nur zu halten. Deswegen diese Weiterentwicklung vom Shareholding as a Service zum Restructuring as a Service.
Aber wo ist jetzt der Unterschied zu den Investoren, die es ja zu dem Investorenmodell, das es ja seit Jahren am Markt gibt, die eben genau nach diesen ungeliebten Konzerntöchtern oder restrukturierungsbedürftigen Konzernteilen suchen, die dann für einen obligatorischen 1 Euro übernehmen, kriegen noch eine Mitgift, restrukturieren das Business und verkaufen es dann hoffentlich wieder erfolgreich weiter. Was ist da jetzt der Unterschied zu diesen klassischen 1-Euro-Deals?
Also je nach Ausgestaltung ist es relativ nah dran. Der große Unterschied ist, dadurch, dass sich der Käufer als Dienstleister versteht, hat man als Verkäufer deutlich größeren Say in verschiedenen Punkten gegenüber dem Turnaround-Investor. Also die Grundkonstruktion ist dieselbe, 1 Euro Kauf für 1 Euro plus Mitgift. Allerdings unterscheiden sich die Situationen. Ein Turnaround-Investor wird immer nur da investieren, wo er selber ein Equity-Value sieht. Also wo er glaubt, dass er ein Equity-Value heben kann und später dann in einem Exit mehr verdienen kann.
Also er glaubt immer, dass er die Firma wieder wertvoll machen kann und zu einem ordentlichen Preis verkaufen kann.
Genau, also Situationen, wo er sagt, da sehe ich jetzt keinen Ansatz, wie ich das drehen könnte, wird sich ein Turnaround-Investor nicht anschauen. Er hat einfach seine Erwartungen an den Return und sind erfahrungsgemäß relativ hoch, sodass er gewisse Konstellationen braucht. Und Punkt 2, und da sind wir als Dienstleister flexibler, wir können uns auch Sachen anschauen, wo es eher unwahrscheinlich ist, dass es ein Equity Value gibt, weil wir für eine zu definierende Fee tätig werden. Deswegen as a Service und nicht primär für den Equity Kicker. Wenn wir jetzt Situationen sehen, wo Equity da ist, dann kann man natürlich mit der Fee runtergehen bis hin zu null, wenn man selber an Equity glaubt. Also das ist mal in der Situationsdefinition ein Unterschied. Und dann hängt es auch ein bisschen damit zusammen, als Verkäufer gab es leider relativ unschöne Situationen, wo eben in dem bekannten Investorenmodell verkauft wurde. Und am nächsten Tag haben dann Investoren das ganze Cash unten rausgezogen über Management-Fees, alle Mitarbeiter entlassen, die Marke nach China verkauft. Also man hat, wenn man an Investoren verkauft, die verstehen sich als echte Unternehmer und neue Eigentümer, in der Regel keinen Einfluss drauf, wie sie damit umgehen. Also die können alles mögliche Schindluder betreiben und gerade wenn man als Verkäufer, wenn da sehr wenig Zeit vergangen ist, schlägt das alles auf einen zurück. Betriebsrat dreht durch, Presse spielt verrückt, Investoren schreien. Also wenn sie als Großkonzern, von mir aus als DAX-Konzern etwas verkaufen an einen Investor, einen Turnaround-Investor und der macht dann damit was Schlechtes. Man denke zum Beispiel an Zulieferer im Automotive, die dann die Preise verdreifacht haben und dann sind die Bänder stillgestanden. Sowas, die Situation will man vermeiden. Wenn ich also etwas verkaufe, wo ich noch eine gewisse Kontrolle brauche, zum Beispiel weil es ein Lieferant ist oder Dienstleistungen für mich erbringt, dann habe ich beim Dienstleister einfach mehr Einwirkungsmöglichkeiten. Und das Dritte, und das ist auch ein relevanter Unterschied, ich kann beim Restructuring as a Service mit dem Dienstleister bei dessen Exit auch etwas vereinbaren. Zum Beispiel ein Vorkaufsrecht, Rückkaufsrechte oder irgendeine Art Exit Participation, wenn er wiederum verkauft. Ähnlich wie beim Fußballspieler, wenn der weiterverkauft wird, dass ich beim zweiten Sale auch nochmal beteiligt werde. Erfahrungsgemäß tun sich Turnaround-Investoren eher schwer, sich im Exit nochmal beschränken zu lassen oder da Vereinbarungen einzugehen. Die wollen darin frei sein, das ist ja, womit die ihr Geld verdienen primär.
Heißt aber, ihr seid schon auch verkaufsorientiert. Das heißt, wenn ihr nicht am Verkaufserlös profitiert größer oder das nicht euer primäres Ziel ist, den Eigenkapitalwert dazu zu heben, sondern ihr ja an der Beratungsgebühr für die Restrukturierungsdienstleistung interessiert seid, würde ich jetzt mal ein bisschen frech von mir sagen, habt ihr ja einen Anreiz, möglichst lang zu restrukturieren und möglichst lang eine Fee zu bekommen? Oder seid ihr schon auch mit einem klaren Exit-Plan, ja hier, das Ding läuft jetzt 3 Jahre, in der Zeit drehen wir es und dann verkaufen wir es, weil der Verkäufer möchte ja, glaube ich, im Gegensatz jetzt zum Software as a Service, deswegen auch die Eingangsfrage, Restrukturierung im Abo, das will ich ja nicht bis in alle Ewigkeit haben als ehemaliger Eigentümer.
Da hast du recht, deswegen habe ich mich auch so gegen das Abo gewehrt, weil normalerweise die Strukturen, die wir in der Regel anbieten, sind ein One-Off mit dem negativen Kaufpreis. Das heißt, es wird nicht über den Zeitraum bezahlt, sondern normalerweise, man schaut sich das Unternehmen an, man einigt sich auf einen Zeitraum, innerhalb des Unternehmen durchfinanziert sein muss. Das ist in Deutschland in der Regel 2 Jahre aus Insolvenzgründen. Das heißt, für 2 Jahre muss die Durchfinanzierung sichergestellt sein durch den Verkäufer. Das ist die Mitgift. Und auf die Mitgift kommt eine Fee. Und die wird im Vorfeld verhandelt. Die ist normalerweise One-Off und nicht im Abo-Modell.
Heißt ein Einmalbetrag?
Einmalbetrag. Das heißt, ich habe als Dienstleister überhaupt kein Interesse, das ins Perpetuum mobile zu entwickeln oder zu halten, weil ich kriege nicht mehr Fee, wenn ich es länger halte oder weniger. Das heißt, im Gegenteil, ich verpflichte mich und man tut alles, um diesen Garantiezeitraum einzuhalten mit dem Cash. Natürlich kann man die gesetzlichen Pflichten nicht aushebeln. Also wenn man anmelden muss, muss man anmelden. Aber man würde vorher nochmal den Dialog suchen. Aber im Kern ist es so, dass ich versuche, das Cash, deswegen wird das auch nicht rausgezogen. Es wird keine Management-Fees oder irgendwas. Das Cash bleibt im Unternehmen, um eben durchfinanziert zu sein. Man versucht, operativ Restrukturierungsansätze zu finden. Und wenn das gelingt, möglichst schnell den Exit zu machen. Oder natürlich kann man es unendlich halten, wenn es dann tatsächlich positiv im Cashflow zum Beispiel würde. Aber das interessiert den Verkäufer nicht mehr. Der ist one-off, das ist das Modell. Man könnte so sagen, das ist das Ende mit Schrecken, weil ich muss Geld dazugeben, als das Schrecken ohne Ende. Und es ist gerade kein Abo-Modell. Es wird nicht teurer, je länger es läuft. Das ist der Unterschied zur Treuhand. Weil bei der Treuhand, wo ich jemanden als Treuhänder einsetze, den muss ich laufend bezahlen, solange die Treuhand aktiv ist. Hier nicht. Ich habe mit der Veräußerung, bin ich als Verkäufer grundsätzlich raus, es sei denn, ich will in irgendeiner Form dabei bleiben. Ansonsten bin ich raus, das Cash ist weg, Bilanzeffekt ist sofort. Und ob der das nach 2 oder 5 Jahren verkauft oder ob er es nie verkauft, ist mir egal. Er muss nur schauen, dass es mir keine Disruption in meinem Unternehmen als Verkäufer verursacht und halt diesen, was halt vereinbart ist oder vereinbart werden kann, diesen Garantiezeitraum einhalten.
Wie hoch ist die Gebühr, die ihr in so diesem Geschäftsmodell nehmt?
Also die Gebühr ist sehr variabel. Sie hängt tatsächlich davon ab, eben wie gesagt, von mehreren Faktoren in einem Unternehmen, wo ich als Investor oder vielleicht als Käufer, Dienstleister oder auch der Verkäufer zusammen, wir sehen da Werte, er hat nur nicht die Kapazität, die Zeit oder den Willen, die zu heben, kann die Fee auch null sein und man sagt, dann ist man wieder im klassischen Turnaround im Modell und sagen, ich glaube da an das Modell, ich nehme es dir ab und ich fokussiere mich allein auf das Equity. In Situationen, wo ich Unternehmen habe, wo ich mit dem Unternehmen 400 Millionen Gesellschafterdarlehen on top kriege und nehmen muss, wo ich also sicherlich, sagen wir mal bei 50 Millionen Umsatz, nie einen Equity Value haben werde, da muss man die Fee konkret kalkulieren und dies wiederum davon abhängig, wie lange der Zeitraum ist, wo man es hält. 2, 3, 5 Jahre haben wir manchmal. Es ist davon abhängig, wie groß das Unternehmen ist und natürlich auch, wie viele Risiken drin sind. Man darf nicht vergessen, häufig sind die Situationen unter enormem Zeitdruck abzuschließen und man kann keine vollständige Due Diligence machen. Wir reden hier über sehr, sehr kurze Zeiträume. Das heißt, man muss das Risiko gewichten. Gibt es irgendwelche Hinweise auf fragile behavior? Gibt es also irgendwelche kriminellen Aktivitäten? Gibt es Probleme mit Sanktionen? Also habe ich Russland-Geschäft, habe ich Iran-Geschäft, so Sachen? Oder auch habe ich Immobilien? Immer eine große Blackbox. Das muss man wirklich eine Art Red Flag Due Diligence im Idealfall machen. Aber das Risiko muss man dann halt auch einpreisen.
Aber was passiert denn am Ende der Restrukturierung? Frage ich deshalb, weil du hast ja eingangs gesagt, in dem Modell, das kommt häufig dann zum Zug, wenn es eben keinen Eigenkapitalwert gibt, an dem jetzt klassische Turnaround-Investoren interessiert sind. So, wenn es keinen Eigenkapitalwert gibt und ihr auch keinen Eigenkapitalwert darin oder kein Investor Eigenkapitalwert darin sieht, wie geht es dann am Ende mit dieser Firma weiter? Weil wer nimmt die dann am Ende?
Genau, also du hast verschiedene Exit-Möglichkeiten, sind natürlich der Weiterverkauf, wenn das geht. Du kannst es auch halten, wenn es Cashflow-positiv ist, also Cashflows erwirtschaftet und Geld übrig bleibt.
Also halten im Sinne von ihr haltet es dann?
Ja.
Dann werdet ihr wie so eine Art Industrieholding.
Genau, das ist eine Möglichkeit. Also es muss ja nicht zum Exit kommen. Dem Verkäufer ist das egal im Zweifel. Der ist das los, der hat das von den Büchern und aus dem Sinn. Man kann es theoretisch perpetuum halten, wenn das attraktiv ist oder auf Marktumstände warten, trotzdem versuchen zu restrukturieren. Und ansonsten kann man es entweder solvent liquidieren oder auch in die Insolvenz schicken. Diese Optionen sind auch da. Also das ist sehr situationenabhängig. Es ist halt dann unser Problem und nicht mehr das des Verkäufers. Deswegen auch diese Zeiträume. Die Zeiträume sind in der Regel insolvenzrechtlich getrieben. Einerseits muss ich kann kein Unternehmen kaufen, das ich am nächsten Tag in die Insolvenz schicken muss. Ich muss Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit im Blick haben. Gleichzeitig will der Verkäufer auch nicht damit reingezogen werden und etwaige Zahlungen, die er von der Unternehmen als Gesellschaft erhalten hat, da gibt's Fristen und die will man alle passiert haben lassen. Also die gewisse Zeitabstand des Carve-Outs, sage ich mal, der ist schon wichtig. Und deswegen achtet man auch darauf, dass das Unternehmen in der Zeit am Leben bleibt. Und natürlich will man das Unternehmen die Zeit auch nutzen, um das Unternehmen zu restrukturieren. Wird das immer gelingen? Nein. Also das wird auch dann manchmal einfach abgewickelt werden müssen. Aber das ist dann etwas, was man als dann Dienstleister quasi in eigener Verantwortung auch machen muss. Was man dann übrigens auch einpreisen muss natürlich.
Wann macht dieser Ansatz Sinn? Oder vielleicht auch andersrum gefragt, wann, in welchen Situationen macht dieser Ansatz definitiv keinen Sinn? Also wir haben schon gelernt, Eigenkapital Wert ist eher hinderlich oder halt nicht der klassische Anwendungsfall. Also wann passt dieses Modell und wann nicht? Wahrscheinlich eher, wir haben schon darüber gesprochen, wann es passt, vielleicht eher, wann passt das nicht, vor was für Situationen?
Also ganz richtig, In dem Moment, wo ich mit einem Unternehmensteil, einer Tochter oder einem Portfoliounternehmen, einem PE, erwarten kann, im relevanten Umfang Geld zu verdienen, macht es in der Regel keinen Sinn, das einem Dienstleister zu geben, weil der, wie gesagt, ja nicht als Investor agiert und in der Regel nicht, vielleicht mal ein paar hunderttausend, aber nicht in nennenswerten Umfang Geld in die Hand nehmen wird, um das Unternehmen zu kaufen. Das verkaufe ich lieber in einem normalen, gesunden Markt. Also außerhalb des Distress-Bereichs ist der Anwendungsbereich eher geringer. Ebenso macht es weniger Sinn, wo es darum geht, Dritte zu besichern. Also sprich, wenn ich auf Druck von Banken verkaufen soll, zum Beispiel, dann ist die Treuhand eigentlich das bessere Modell. Warum? Der Hauptanwendungsbereich des RAS liegt darin, dass ich den sofortigen Entkonsolidierungseffekt auf die Bilanz habe und diesen echten Verkauf. Als Gläubiger will ich aber in der Regel mich irgendwie besichern durch dieses Asset. Das heißt, ich verkaufe es nicht an den RAS-Anbieter oder Shareholding-Anbieter, sondern ich schiebe es eher in eine Treuhand. Da kann ich nämlich durch die Treuhandabrede ganz konkret Weisungsrechte und sowas einfügen. Das heißt, ich habe richtige Kontrolle. Wenn ich über Kontrolle, Restructuring as a Service spreche, ist es eher eine softe Kontrolle. Ich kann in den Beirat des SPV, ich kann mich zu Betriebsstandort und sowas Garantien abgeben, aber ich kann jetzt gerade nicht Weisungen empfangen, weil dann bin ich ja wieder nicht Eigentümer, dann bin ich nur Treuhänder und dann habe ich diesen Entkonsolidierungseffekt nicht. Also das ist so die Abwägung. Und manchmal ist es einfach, wenn es zum Gläubigerbefriedigung, Drittbefriedigung geht, ist meistens das Shareholder as a Service nicht so geeignet.
Mhm. Wie sieht's denn mit Private Equity aus? Also das Anwendungsbeispiel, das du jetzt ja gerade beschrieben hast, ist ein Konzern mit einer restrukturierungsbedürftigen Teil, Tochter, whatever. Siehst du für einen klassischen Private Equity Investor, für Portfoliounternehmen irgendwie einen Ansatz für dieses Modell?
Ja, in der Tat. Also wir hatten auch schon...
Gibt es ja auch Stress im Portfolio.
Ja, ja, natürlich. Nein. Mehr als genug. Und wir hatten das auch schon verschiedentlich diskutiert mit Private Equity Unternehmen und deren Portfolio-Managern. Also die Ausgangssituation ist eine ähnliche mit ein paar Besonderheiten. Natürlich in dem Portfolio, wo ich mehrere Unternehmen habe, von denen einige performant und einige nicht performant sind, stellt sich natürlich mittelfristig die Frage, was mache ich mit den nicht performanten? Jetzt, wenn es ein Turnaround-Investor ist, dann wird er im Zweifel den Turnaround selber machen. Man kann es natürlich auch, deswegen auch Restructuring as a Service, man kann es auch zum Zwecke des Turnaround ausgliedern und dann wieder zurücknehmen. Das geht auch. Aber grundsätzlich...
Also dass ein PI ein schlechtes Portfoliounternehmen für die Restrukturierung euch rausgibt und dann über einen den Fonds dann zumacht und zum Beispiel über den Folgefonds, wenn es ein gutes Asset wäre, dann da wieder zurückholt.
Zum Beispiel, das, was ich vorhin gemeint hatte, auch im Exit kann man... Man kann vorher einen Multiple und an gewisse KPIs binden, dann kann den Kaufpreis vorher definieren oder man macht einen Markttest, das heißt, dass der Dienstleister das dann an den Markt gibt, wenn es restrukturiert ist und die kriegen Vorkaufsrecht zum höchsten Angebot. Also man muss halt schauen, man kann das auch zum Zwecke der Restrukturierung quasi ausgliedern. Der Effekt ist derselbe, der Fonds wird entlastet, die Performance steigt erstmal grundsätzlich, weil das faule Ei rauskommt und man hat trotzdem noch die Hand drauf, dass man es in irgendeiner Form auch zurückholen kann.
Aber stelle ich mir aus Investorensicht durchaus schwierig vor, also wenn ich jetzt die Perspektive der Geldgeber von Private Equity einnehme, wenn da jetzt ein PI kommt und sagt, hier, ich habe eine schlechte Firma im Portfolio, die schiebe ich jetzt raus, heb dadurch meine Vorperformance, die dann besser aussieht, als sie tatsächlich ist, dadurch kriege ich meine erfolgsabhängige Carry, den ich vielleicht mit dem schlechten Asset im Fonds drin nicht kriegen würde, weil ich da nicht über die Mindesthürde drüber springen würde. Da sehe ich schon Diskussionsbedarf zwischen dem Private Equity Manager und seinen Investoren.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also wahrscheinlich muss man das auflösen, indem man einfach transparent ist. Also die Verschlankung des Portfolios, genauso wie im Konzern, die Reorganisation, interne Reorganisation, sage ich ja mal, dient ja auch höherem Zwecke als mit der eigenen Performance. Und wir sind immer in der Regel in einer Ex-Post-Situation, das ist halt nicht performant. Und jetzt ist die Frage, was mache ich damit? Er kann es natürlich einfach in seinem Portfolio lassen, zieht dadurch die Gesamtperformance runter und jeder sieht, wie schlecht die Performance ist. Da ist der LP genauso unhappy wie vorher. Es ist halt, oder er macht das jetzt, er könnte sogar verargumentieren, okay, das ist so, das ist jetzt einfach ein schlechtes Asset, vielleicht war es ja mal ein gutes, das schlechter geworden ist, sehen wir auch häufig. Aber ich habe jetzt was gemacht, ich habe es jetzt erstmal isoliert, der Fonds ist wieder in Anführungsstrichen sauber. Und ich habe jetzt auch Kapazitäten wieder eingespart, weil ich das zu einer Restrukturierung rausgegeben habe. Zum Beispiel jetzt, um in dem Beispiel zu bleiben. Also er ist aktiv geworden. Wenn er es natürlich versucht, quasi wegzuschmuggeln, dann verstehe ich das, dann ist das wirklich problematisch, aber mit einer gewissen Transparenz. Es ist halt ein Lösungsansatz, den er aktiv geht. Und die Alternativen dazu sind, ich sag mal, unberechenbarer. Wie jetzt zum Beispiel nichts zu tun oder ist in der Regel immer eine schlechte Alternative oder einfach Insolvenz, da werden die Investoren wahrscheinlich noch unhappier sein, weil dann ist es endgültig. So wird dem Ganzen nochmal eine Chance gegeben.
Das heißt, wir haben ja den großen Trend zu den Continuation Fonds, wo Private Equity Manager seine Firmen, die er irgendwie nicht verkauft bekommt im Akt, oder halt zumindest nicht zu den Konditionen, wie er sich vorstellt, nicht verkauft bekommt. Aber der Fonds ist trotzdem am Ende seiner Laufzeit oder der Manager muss seinen Investoren Rückflüsse ermöglichen, dann schieben sie ja gerne die eins oder mehrere Portfoliounternehmen in so ein Folgevehikel. Da predigt die Branche ja, dass das nur die guten Assets sind, also die Trophy-Assets, sagen sie ja immer so schön, ne? Das heißt, wir haben dann jetzt die Continuation Fonds für die Outperformer, die nicht verkauft werden können, und wir haben die RAS Special Vehicle für die Low Performer, die nicht verkauft werden können. Und der ganze Rest bleibt, die Normalperformer bleiben dann noch im klassischen Private Equity Portfolio. Oder wie sieht da die Zukunft aus?
Ja, also das ist durchaus eine Möglichkeit. Also muss fairerweise sagen, das größte Problem am RAS Modell ist, also zwei Themen. Erstens, es kommt eigentlich aus der Restrukturierung. Also da wird das zunehmend bekannter. Und auch, es gibt einige Fälle, wo es gemacht ist. Aber ich glaube, in der Private Equity Branche haben das viele gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Und es ist auf jeden Fall mal ein Ansatz, der diskussionswert ist. Es kommt halt darauf an, ob es für den Fonds in der konkreten Situation vorteilhaft ist, das wirklich rauszunehmen. Und das ist sehr individuell. Aber gerade das RAS-Modell ermöglicht es halt, rauszunehmen, auch wenn ich das noch brauche, weil ich zum Beispiel zwischen verschiedenen Portfoliounternehmen Lieferbeziehungen habe. Oder das ist so eine Buy-and-Build-Strategie gewesen, wo ich trotzdem einzelne Teile jetzt nicht mehr drin haben will, sondern draußen. Aber es gibt noch Intercompany-Verpflichtungen, weil ich ja immer durch diesen Service-Gedanken immer noch ein bisschen die Hand drauf haben kann.
Also ich stelle mir das schon als ein interessantes Tool vor für die Kinder, die in den Brunnen gefallen sind. Also die Problemkinder im Portfolio, die gibt's ja, die sind ja da, die kann man ja nicht einfach wegignorieren. Aus Investorensicht würde ich dann aber, glaube ich, zwei Sachen fordern gegenüber dem GP, also dem Private Equity Manager. Ich würde ihm sagen, A, die Restrukturierungsgebühr an euch, die zahlt der Private Equity Manager selber und nicht ich als Investor. Und B, wir reden über die Höhe der Performance-Gebühr, also des Carries.
Ja, also nachvollziehbar auf jeden Fall. Wie gesagt, man muss immer schauen, was sind die Alternativen. Ich wäre vorsichtig, die GPs dafür zu bestrafen, dass sie tätig werden mit kreativen Ideen. Aber natürlich können sie nicht so bezahlt werden, als ob alles super performant ist. Aber man muss sich wahrscheinlich auch ein bisschen anschauen, warum ist das jetzt alles passiert. Also ich habe ja häufig Portfolios mit wirklich tollen Assets, die über Jahre liefen und dann knallen die mir runter wegen dem, was im Automotive passiert oder wegen Ukraine-Krieg und so. Und dann ist natürlich schon die Frage, wenn er dann Manager aktiv wird und quasi Schadensbegrenzung betreibt, am Ende ist es das, ne? Es ist Schadensbegrenzung, dann klar kann man über diese Themen reden, aber ich würde es immer noch attraktiver halten, wie wenn er gar nichts macht. Also da muss immer noch ein Leistungsgap sein. Ansonsten werden alle GPs dazu motiviert, das einfach zu ignorieren, wenn sie schlechte Themen in ihren Portfolios haben, weil sie ja sowieso den Hit nehmen, in jedem Szenario gleichermaßen. Also das, glaube ich, sollte man noch bedenken. Aber ich glaube, also meiner Meinung, wenn sie es frühzeitig kommunizieren, und man kann ja auch die Investoren dabei abholen und sagen, also ist halt jetzt so, Zahlen sind, wie sie sind, ich würde jetzt gerne was machen. Das ist so ein Modell. Würde dir das mitgehen? Dann lässt sich auch, glaube ich, so eine Carry-Diskussion ganz anders führen, als wenn man es einfach macht und dann am Ende so tut, als ob es das Asset nie gegeben hätte und dann andere Zahlen vorlegt.
Gibt es denn schon konkrete Beispiele aus der Private Equity Branche, die das gemacht haben?
Also grundsätzlich ist es so, ein weiterer Vorteil des RAS ist natürlich, es ist sehr diskret. Also es ist sehr vertraulich, wenn man da mit Dienstleistern arbeitet. Man braucht im Zweifel nicht mal einen M&A-Prozess, wenn man sich dafür entscheidet. Weil das wird verhandelt unter den Beratern und mit den Parteien und dann passiert das einfach. Und man will ja aus verschiedensten Gründen zum Beispiel gerade die Insolvenz auch nicht wegen der Publizität und den Reputationsgründen.
Aber wir sind ja im Podcast, wir wollen ja in den intransparenten Märkten mehr Transparenz schaffen. Und das ist jetzt deine Chance.
Also ich kenne verschiedene Situationen, wo derartige Strukturen überlegt wurden.
In Deutschland?
Ja, in Deutschland. Ich kann jetzt keinen nennen, wo es bis jetzt umgesetzt wurde. Eine Situation.
Large Cap oder Mid?
Mid Cap. Eher Mid Cap. Mid Cap Bereich, ja. Was man fairerweise, also ein Anwendungsbereich im Private Equity, den wir noch gar nicht diskutiert hatten, ist auch, den hatte ich mal auf dem Tisch. Da ging es um einen Fonds, der geschlossen werden musste in London. Und sie hatten ein deutsches Asset, das sie nicht abschließend bewerten konnten. Und da war eben auch die Frage, verkaufen wir das in dem Markt oder gehen wir mit diesem Dienstleister? Und
ganz kurz, vor der geschlossen werden musste, weil er einfach regulär am Ende seiner Laufzeit gewesen ist oder weil da so viel den Bach runtergegangen ist, dass das Ding abgewickelt werden musste?
Das weiß ich gar nicht, aber also das kam über die Anwälte, als wir das diskutiert hatten. Ich glaube, der war da regulär geschlossen tatsächlich und die hatten das halt übrig und da hätte es keinen Folge.
Und hat ein faules Ei noch im Portfolio, das man nicht loswerden.
Ja, genau, und da hätte es halt keinen Folgefonds gegeben, die wollten halt zumachen. Und dann hast du halt die Möglichkeit, die waren halt unter Zeitdruck, warum auch immer, weil sie zu lange damit gewartet hatten oder geglaubt haben, die kriegen es verkauft. Und so eine Struktur mit dem RAS, das kann man halt, ich hatte einen Fall, Anfrage am Dienstag, Notartermin zur Beurkundung, die Dienstag die Woche drauf. Also in 6 Tagen inklusive Wochenende sollte der Deal von Erstansprache bis Signing sein. Normalerweise, wenn sie liquide Assets verkaufen müssen, dauert 6 Monate, wenn sie es, also bis 12 Monate, wenn sie es überhaupt verkauft kriegen. Also das ist so ein Thema, die Schnelligkeit und die Diskretion des Ganzen, da kann das ein Ansatz sein, um zu sagen, okay, ich will das zumachen, relevanten Wert, ich habe den Markt getestet, kriege ich dafür eh nicht. Gib das dem, lass gut sein, wir machen zu. Also das ist so ein Anwendungsbereich, jetzt, wo das auch noch relevant sein kann.
Spannend. Ich nehme für mich mit, ich muss bei den Private Equity Renditen dann künftig noch genauer hingucken und nicht nur die Continuation Fonds mit einbeziehen, sondern auch noch prüfen, welche Assets in Restructuring as a Service Vehicle verschoben wurden. Also spannendes Feld. Bin mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt, was sich da für Strukturen und vielleicht auch Marktstandards irgendwie mal etablieren und ob ich ein paar Private Equity Deals finde, die da Anwendung finden. Mal gucken. Ich gebe mir da Transparenzbemühungen nicht auf, aber danke dir, dass du das Konzept schon mal erklärt hast. Hat Spaß gemacht.
Danke dir. Mir auch.
Und damit sind wir durch. Das wär's für heute. Danke dir. Ja, das war Tobias Moser. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, Nadine, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob der RAS-Ansatz bei Private Equity Investoren tatsächlich Schule machen wird. Also, die PE-Manager, ich glaube, die könnten schon offen dafür sein. Ich meine, wenn sie ein faules Ei aus dem Portfolio loswerden können, dadurch die Performance steigt, sie es später vielleicht sogar, wenn es funktioniert, doch wieder zurückbekommen können, klingt irgendwie schon nicht schlecht. Aber ich glaube, ich habe da persönlich Bedenken, dass die Geldgeber von den Private Equity Fonds, also die Investoren, dass die das auf Dauer nicht so cool finden, wenn die faulen Eier da einfach so vertuscht werden. Also bin mir nicht so ganz sicher, ob das groß wird in der Private Equity Szene.
Ja, werden wir sehen. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema und eine interessante Möglichkeit doch eigentlich. Aber um jetzt nochmal kurz das Thema zu wechseln am Ende, was machen wir denn nächste Woche? Ich glaube, da steht ja jetzt was Spannendes auf der Agenda.
Was könnte das sein? Was könnte das sein?
Was könnte das sein?
Ja, von Montag bis Mittwoch sind wir im Einsatz auf der Private Markets Week. Da werden wir dann auch an jedem Tag live podcasten mit Beyond Billions und die Folgen dann in den nächsten Wochen ausstrahlen. Also wer nicht vor Ort ist, hört sie. Man kann aber auch live dabei sein und sie sich vor Ort anhören. Freuen könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal auf Interviews mit Matthias Fackler von EQT zum Thema Infrastruktur. Ein anderes Onstage-Interview ist mit Christian Schäfer von Goldman Sachs Asset Management. Da geht es um das Thema Private Credit. Und mit der Laura Schröder von KKR. Da spreche ich darüber, wie Private Equity auf kreative Weise mit Unternehmern partnert und dafür große Kompromissbereitschaft zeigt.
Das klingt alles sehr gut, sehr spannend. Und ich würde sagen, das solltet ihr unbedingt dabei sein. Entweder live oder bei uns im Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und jetzt wünsche ich erstmal allen ein schönes Wochenende. Und dann sehen wir uns am Montag auf der Private Markets Week wieder.
So sieht's aus. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.